Da sind wir wieder. Base on Balls, The Count. Heute geht es um das Geschehen rund um Baseball, eigentlich auf der ganzen Welt. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist natürlich Julian Pollersbeck. Du bist gerade quasi zwischenstationiert in Hamburg, was auch baseballerische Vorteile hat. Da kommen wir heute an der einen oder anderen Stelle noch dazu. Genau. Aber die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist für Leute, die hier vielleicht ein kleines Schnipsel von uns sehen, was für eine Cap hast du da eigentlich auf? Sind das die Panzerknacker?
Das sind die Hamburg Steelers. Bin noch ein Hamburg Steeler.
Sehr gut, genau das. Das ist auch eine Überleitung zum Thema, über das wir nachher reden werden. Aber das packen wir ein bisschen mit Spoiler an die Seite. Denn wir werden heute natürlich über das sprechen, was im Baseball in den USA in der MLB passiert. Wir werden über das sprechen, was in Deutschland los ist, und ein bisschen internationalen Blick reinwerfen, weil wir auch ein paar nette Informationen bekommen haben. Und wie immer, es ist natürlich der Podcast, mit dem wir euch da draußen ein kleines Gefühl für Baseball geben wollen. Und das geht bei der MLB im Prinzip schon damit los, dass ich ja auch ein begnadeter Fan bin, der wenig Ahnung hat, und ich dann aber ganz glücklich bin, wenn du mir alle 2 bis 4 Wochen mal kurz ein bisschen erzählst, was los ist. Wo sind wir denn gerade in der größten Baseball-Liga der Welt?
In der Halbzeit sind wir gerade. Es war gerade All-Star Break oder ist noch. Und genau, wir haben 81 Spiele. Pi mal Daumen. Eigentlich sollten es 81 sein. Es sind aber mehr. Ja, All-Star Break. Die Hälfte der Saison ist rum.
Und kannst du ein kleines Gefühl dafür geben, wie die Lage ist? Also es sind mir zu viele Spiele. Und was ich aber mal gemacht habe, ist natürlich vor der Sendung, ich habe mal drauf geguckt und habe gesehen, meine Toronto Blue Jays sind einfach mal Letzter in ihrer Division. Und das hat mich schon ein bisschen frustriert. Ist das eine der Enttäuschungen bisher?
Enttäuschung würde ich nicht sagen, aber ich würde es Überraschungen nennen. Ich meine, die sind nicht. Das ist natürlich, wenn man sich die Divisions anguckt, auch immer unterschiedlich, ne? Wie du stehst, in Anführungszeichen, ne? Die sind da jetzt natürlich Letzter. Und wenn du in der Division guckst, da steht Games Behind 12, ja, hinter den Ersten. Aber das ist ja in dem Sinne erstmal egal, weil es geht darum, es in die Playoffs zu schaffen. Und um es in die Playoffs zu schaffen, da sind sie nur 3 Spiele hinten. Was schon wieder viel weniger ist. Also der Rekord ist in Ordnung. Die haben 45 Spiele gewonnen, 51 verloren. So, das ist nicht viel Unterschied. Das ist total in Schlagdistanz. Es sind noch ein Haufen Spiele zu gehen. Eine ganze halbe Saison. eine ganze Rückserie. Da hat man schon die wildesten Sachen erlebt. Also die Braves vor 2 Jahren, glaube ich, haben eine unfassbare Aufholjagd statt. Die Guardians, glaube ich, letztes Jahr waren auch eigentlich abgeschlagen und haben es dann noch in die Playoffs geschafft. Also selbst die New York Mets erhoffen sich noch einen Lauf und dass sie es irgendwie reinschaffen, wenn man mit Leuten spricht wie Juan Soto, der da schon irgendwie noch dran glaubt. Ich meine, die stehen schlechter da. Die sind eine Enttäuschung. Die sind eine Riesenenttäuschung. Und wenn du sagen willst, die Blue Jays, die hatten, ne, Bo Bichette ist weg. Vladdy Guerrero Jr. ist gerade noch nicht so in Form. Das kann sich aber bei dem auch schlagartig ändern. Und da glaube ich, da fehlt nicht viel, dass es dann richtig klickt.
Die Dodgers sind, glaube ich, so standesgemäß rennen allen vorweg, das sogar ziemlich weit voraus, habe ich fast das Gefühl. Also zumindest standesgemäß. Was sind denn aber Überraschungen für dich bisher, wenn du so auf diese Liga guckst? Also ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt einsteige, gibt es irgendein Team, wo ich gerade einsteigen kann und vielleicht eine gute, überraschend schöne Saison noch habe, wenn ich denen folge?
Ich würde definitiv die Chicago White Sox empfehlen. Die machen richtig Spaß. Die haben Da entsteht gerade richtig was, und ich glaube, dass auch damit hat keiner gerechnet, damit haben auch die Fans nicht gerechnet. Und ich glaube, dass das sehr viel Spaß macht, die zu verfolgen, weil man sieht auch bei Heimspielen, da sind jetzt wieder Leute im Stadion, und zwar teilweise richtig, richtig viele. Und die sind für mich eigentlich, zumindest mal in der American League, so das Team, wo ich sagen würde, ey, da sind ein paar Young Guns auch dabei, die machen Bock, die haben eine geile Chemistry. Da gibt's zum Beispiel einen Dude, der ist gerade verletzt. Und eigentlich, wenn du verletzt bist, machst du halt deine Reha und bist reist nicht mit dem Team. Und der reist aber bei jedem Spiel mit und der sitzt immer mit einem Zauberstab im Dugout und versucht die anderen immer, die eigenen Spieler zu verzaubern, dass sie was reißen und die Gegner zu verhexen, dass sie scheiße sind und setzt dann so einen Hexenhut in oder einen Zaubererhut in Spieler. Also der muss unfassbar wichtig für die Chemistry sein, deswegen lassen die den quasi die Rehab mit dem Team machen oder irgendwie so. Ganz, ganz wilde Sache, der ist so der Dreh- und Angelpunkt. Der hat auch jetzt die All-Star-Game-Nominations vorgelesen beim Team, was normalerweise immer die Manager machen, die Trainer, hat der das gemacht. Also die sind es da und ich würde sagen, in der National League allgemein, die National League Central ist eine sehr nice, es ist eigentlich mit die spannendste und ausgeglichenste Division.
Wer ist da drin?
Milwaukee Brewers, Chicago Cubs, St. Louis Cardinals, Pittsburgh Pirates, Cincinnati Reds. Gutes Pitching und gutes Hitting. Durch die Bank eigentlich, die machen Bock. Die sind auch sehr eng. Das ist die einzige Division, die vier Teams mit einem positiven Rekord hat. Also sehr, 4 von 5. Und die Cincinnati Reds, die einzigen, die es nicht sind, aber die sind close. Also eine sehr ausgeglichene Liga. Sagen die auch selber über sich, dass das mega Bock macht, in der Division zu spielen. Stars wie Paul Skenes, Chicago Cubs haben ein super Team. Die Milwaukee Brewers sind letztes Jahr bis ins National League Championship Game gekommen. Breakout Star Chase Burns bei den Cincinnati Reds ist ein Pitcher. Also die Division, ist nice zu verfolgen.
Klingt gut. Wir sind ja nicht bei 80, sondern bei über 90 Spielen gerade. Das heißt, es gibt ja trotzdem noch 70, in denen was passieren kann. Wir werden es beobachten. Ja. Ist eigentlich für dich dieser All-Star-Break auch ein Highlight? Weil ich finde, so wenn du zum Beispiel so auf die NFL guckst, dann verliert dieses Spiel, dieses All-Star-Game immer mehr an Bedeutung. Die NHL versucht verzweifelt irgendwie Wege zu finden. Das All-Star-Weekend der NBA wird immer absurder, auch durch die Art und Weise, wie die miteinander spielen, dass es überhaupt keine Verteidigung mehr gibt. Hat das im Baseball noch einen Wert, der dich anzieht?
Ist okay. Ich finde das Home Run Derby halt immer, das finde ich eine ganz coole Sache, weil das ist halt pures Entertainment und irgendwie finde ich es cool, ne? Das ist halt einfach, da geht's einfach nur um Home Runs hitten und ich finde das Format, die haben das Format geändert.
Erzähl mal, was sie gemacht haben. Erklär mal ganz kurz, was das ist.
Das war Home Run Derby, ist einfach, die Hitter treten gegeneinander an und wer die meisten Home Runs haut, hat gewonnen und kriegt dann irgend so eine wilde Home Run Derby Champ Kette, kriegt $1 Million Preisgeld und hat einen Pokal. Nee, er kriegt keinen Pokal, die Kette. Doch, einen Pokal kriegt er auch, glaube ich.
Klingt erstmal gut, ich wäre dabei.
Ja, und da werden halt eigentlich immer die Hitter gefragt, die halt gerade so die meisten Home Runs hauen in der Liga. Also es war dabei Kyle Schwarber, Bryce Harper, Junior Caminero, Jack Caglione, Wilson Contreras, Jordan Walker, der es gewonnen hat. Ja, irgendwie so. Und ich glaube, einer fehlte noch. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber gerade so ein bisschen eigentlich die müssen nicht, die können, die werden halt gefragt. Also zum Beispiel und Munetaka Murakami, genau der, mein Lieblingsspieler der White Sox auf jeden Fall. Und die treten dann an in gegeneinander und dann wird geguckt, wer hat die meisten, wer hat die wenigsten und dann gibt's halt quasi so ein Face-Off bis ins Finale und das war cool. In Philly war es halt nice, dass Bryce Harper und Kyle Schwarber, die ja für die Philadelphia Phillies spielen, dass die da mitgemacht haben. Das fand ich eine coole Sache. Das Format, wie ich gesagt hatte, wurde geändert. Das war jetzt die letzten Jahre immer auf Zeit. Also man hatte irgendwie 2, 3 Minuten, glaube ich, pro Spieler, um so viele Home Runs zu hauen wie möglich. Und das war ein bisschen schade, weil man konnte die Home Runs gar nicht richtig genießen und das gar nicht so, die Kamera ist auch irgendwann gar nicht mehr hinterhergekommen. Und jetzt wurde es geändert, jetzt hatte jeder Spieler in der ersten Runde 20 Schwünge und in der zweiten und dritten Runde dann 15 Schwünge, wenn sie es geschafft haben. Das heißt, es wurde, du konntest dich halt viel besser konzentrieren, konntest dir deine Zeit nehmen. Und wenn du mit dem letzten verbliebenen Schwung einen Homerun gehauen hast, dann durftest du so lange weiterhauen, bis du keinen mehr haust. Hat aber, glaube ich, nur einer geschafft, weil die Bälle dann, das fand ich auch ein bisschen dumm, das waren dann Magenta-Bälle von T-Mobile Magenta. Und die hatten dann eine andere Farbe.
Platziert, ja.
Ja, die hatten dann eine andere Farbe. Und die Hitter, man hat es richtig gemerkt, die hatten damit Riesenprobleme. Und der Jordan Walker, der hat das dann sneaky gemacht. In seiner Finalrunde hat der ihm die Bälle geworfen hat, hat einfach, weil da gab es zwei Körbe bei den Leuten, die die Bälle zu den Hittern geworfen haben. Einmal diese scheiß Magenta-Bälle und einmal die normalen Bälle. Und dann hat der dem Jordan Walker die Bälle geworfen hat, einfach die normalen Bälle weitergeworfen anstelle der Magenta-Bälle, weil was wollen sie denn machen? Ne? Wollen sie sagen, ja, und dann hat der einfach noch, dann hat der drei oder vier hintereinander getroffen und deswegen hat er gewonnen. Eigentlich hätte es Kyle Schwarber gewonnen. Aber die haben eigentlich beschissen. So gesehen. Und, aber ja, das fand ich ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber eigentlich Home Run Derby immer cool. Das Format fand ich auch besser. All-Star Game an sich finde ich besser wie bei anderen, weil die Spieler, du musst dich ja jetzt nicht in dem Sinne zurücknehmen, gerade als Hitter. Du hittest halt einfach, ne?
Ja.
Und in der Defense spielst du deine Defense. Die Pitcher, obviously, werfen natürlich alle nur maximal ein Inning, damit natürlich der Arm geschont wird. Und das finde ich auch cool, weil dann sieht man viele verschiedene Matchups, ne? Viele verschiedene Pitcher gegen andere Hitter, die man vielleicht so nicht sieht, at-bat-mäßig. Das finde ich auch in Ordnung. Die Auswahl, und das ist auch ein Riesenthema grundsätzlich in der Baseball-Bubble, die Auswahl der All-Stars ist halt, geht halt nicht nach Leistung, sondern einfach nach Beliebtheit. Und das finde ich schade, weil du dann halt, und das ist jedes Jahr die gleiche Diskussion, dass manche nicht ins All-Star-Game kommen, wenn halt die zum Beispiel eine schwache Fanbase haben. Ne? Die Dodgers,
ja.
Da hast du halt, klar, natürlich haben die gute Spieler, aber Dodgers-Spieler haben grundsätzlich eher die Möglichkeit, ins All-Star-Game zu kommen oder Yankee-Spieler wie, keine Ahnung, Oakland A's oder Kansas City Royals oder Minnesota Twins, obwohl die vielleicht genauso abliefern oder besser. Und da finde ich, da sagen, also das ist mein Eindruck, aber viele Experten oder ehemalige Spieler finden das auch sehr, sehr schade, dass das so durch die Fans sollten schon involviert sein, finde ich, aber es sollte mehr nach Leistung gehen, weil natürlich wollen die Fans ihre Lieblingsspieler beim All-Star-Game sehen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch dafür sorgen, dass es eine Belohnung dafür ist, dass man gut spielt. Und wenn dann Spieler, die gut spielen, nicht nominiert werden, dann finde ich das schade. Also da sollte man ein bisschen auch mehr nach Leistung gehen. Ich weiß nicht, wie man das, ich denke, dass das angegangen wird von der Liga, weil die Stimmen da immer lauter werden.
Führt ihr dazu oder hinterfragt ja genau das, was ich im Prinzip auch gesagt habe, wie sinnvoll ist dieses Wochenende oder wie sinnvoll ist dieser Break, wie viel Spaß hat man daran, welchen Eindruck hinter das ist bei den Leuten, sind sie gerne da, du bist näher dran, hast du das Gefühl, das funktioniert?
Ich glaube, dass es ganz gut ist, das gibt so ein bisschen, ja, es ist für und wieder, sagen wir es mal so. Für Spieler und Teams, die gerade strugglen oder verletzt sind oder Verletzungspech haben, hast du natürlich da eine komplette anderthalb Wochen, 10 Tage oder so, wo kein Baseball ist. Wo du, das sind 10 Tage, die du mehr recovern kannst, die du mal durchschnaufen kannst, die du resetten kannst. Für Mannschaften, die dann einen Lauf vielleicht entwickeln, zwischen Juni und Juli haben wir, genau, ist das natürlich doof. Da kannst du natürlich immer so und so. Aber ich glaube, der Tenor der Spieler ist da positiv. Jeder, der nicht dabei ist, glaube ich, hat gefühlt auch mal, ist froh, wenn er, weil es ist eine Baseball-Season, ist hart und lang. Man sieht seine Families manchmal 2 Wochen nicht und ist dann wieder 2 Wochen on the road und man hat trotzdem jeden Tag ein Spiel und ich glaube, dass das eine willkommene Auszeit ist, überwiegend, es gibt immer Ausnahmen. Ja. Ich kann es jetzt auch nur von meiner Perspektive aus erzählen, zum Beispiel, ich mag die Winterpause eigentlich nicht so gerne, weil man oft, wenn man fit ist und wenn es gut läuft, kommt man da in so einen Schwung und dann so nach 3-4 Monaten Season bist du voll drin und dann hast du einen Break. Die Winterpause ist auch nicht lange, die hat auch nur 10 Tage Pause, aber dann braucht man wieder so ein bisschen. Und auf der anderen Seite war ich aber auch schon froh über eine Winterpause, wenn ich irgendwie ein bisschen verletzt war oder so, weil es dir mehr Recovery Time gibt und du quasi nichts verpasst. Also ich finde es einen guten Zeitpunkt gewählt, im Gegensatz zur NFL, wo es am Ende der Saison ist, wo keiner Bock hat, in der NBA, wann ist das in der NBA, Mitte der Saison?
Ja, im Februar mal so.
Ja, ich glaube, die...
Direkt nach dem Super Bowl.
Ja, ich glaube, die wollen einfach nur ihre Ruhe, habe ich das Gefühl. Mhm. Die haben gar keine Lust, verstehe ich auch irgendwo, weil es ist natürlich körperlich nochmal viel intensiver wie Baseball, ohne jetzt Baseballspieler nahe treten zu wollen, aber ich glaube, ich meine, die haben auch 82 Spiele, das ist zwar nur die Hälfte, aber wenn du dir halt anguckst, mit welcher Intensität Basketball gespielt wird und mit welcher Baseball, dann verstehe ich, warum die Basketballspieler da eher abkotzen. Weil wenn ich halt ein Outfielder bin, dann ist meine Laufbelastung jetzt weitaus geringer wie bei einem Point Guard. Deswegen glaube ich, kommt das All-Star Break grundsätzlich schon eigentlich gut an bei den Spielern. Ich glaube, die haben da schon Spaß. Und was man auch immer hört, die freuen sich, wenn sie sich mit anderen Spielern unterhalten können, wenn junge Spieler alte Spieler treffen, zum Beispiel jetzt Justin Verlander, sein letztes All-Star-Game, der dann davon erzählt hat, dass er zum Beispiel, als er sein erstes All-Star-Game hatte, das total toll fand, dass er mit Derek Jeter, glaube ich, oder so, oder Bryce Harper hat erzählt, dass sein erstes All-Star-Game das letzte von Chipper Jones war, Chipper Jones, Atlanta Braves-Legende. Und hat dann gesagt, damals war ich ein junger Typ und es war für mich das Allercoolste, weil ich habe Chipper im Fernsehen halt gesehen als junger Spieler und jetzt bin ich wahrscheinlich der, über den sich die jungen Spieler freuen, die zum ersten Mal im All-Star Game dabei sind, dass sie mit mir sprechen können und mal ein bisschen mein Brain picken können, weil die mich ja aus dem Fernsehen kennen, als sie noch jung waren. Also ich glaube, das ist auch großes Thema, dass man sich einfach auch mal austauschen kann, weil du unterm Jahr dich kaum austauschen kannst unter den Mannschaften, weil du halt viel zu wenig Zeit hast.
Tja, so oder so, es ist die Pause, in der wir jetzt ja auch ein kleines Pause machen können vor dem, was da noch kommt. Wie gesagt, wir werden euch in 4 Wochen wieder ein bisschen darüber informieren. Wenn es euch denn interessiert und ihr genauso wie wir so ein bisschen Bock darauf haben, in diesen Sport einzutauchen, man muss aber auch sagen, dass wir hier in dieser Runde vielleicht das Privileg besitzen, nochmal einen Schritt mehr eintauchen zu können. Das hat der liebe Julian gemacht. Denn, wie schon angekündigt, du bist nach Hamburg gekommen, du trägst deine Panzerknacker-Cap, die in Wirklichkeit zu den Hamburg Steelers gehört. Und dieses Paket hat dazu geführt, dass du am letzten Wochenende beim Heimspiel gegen Mainz den First Pitch gemacht hast. Nimm uns mit. Erzähl uns ein kleines bisschen von der Experience, da gewesen zu sein.
Das war super. Wo soll ich anfangen? Also, ich meine, ich kenne ja den David Wohlgemuth sehr gut und die Möglichkeit ist ja gegeben. Er hat mich gefragt, ob ich das machen wollen würde und da sage ich natürlich nicht nein. Und habe dann den First Pitch leider ein bisschen gespiked.
Wirklich?
Ja, da ging er ein bisschen im Boden vor der, so an der Homeplate.
Das wäre mir unangenehm jetzt an der Stelle, ne?
Das war mir sehr unangenehm. War mir sehr unangenehm, muss ich sagen. Also, ja, vor allem mein First Pitch in Regensburg war eigentlich ziemlich clean. Den habe ich aber nicht so schnell geworfen und da habe ich mir jetzt gedacht, komm, jetzt werfe ich mit mehr Schmackes. Da birgt natürlich dann doch das Risiko, wenn man kein Pitcher ist, so wie ich, dass man den vielleicht ein bisschen botcht, aber ja, ist wie es ist. Ich glaube, da gab es schon wildere First Pitches als meinen. Und ja, dann bin ich ins Kommentatoren-Booth, Kämmerchen gegangen und habe dann bis, glaube ich, zum fünften Inning, bis ich gemerkt habe, dass mein Kofferraum offen stand. Ja, das habe ich im Livestream gesehen. Da war ein Foul Ball, der aus dem Stadion ging und die Kamera hat mitgeschwenkt. Und
dann siehst du deinen offenen Kofferraum, oder?
Dann denke ich mir so, da steht mein Auto. Mein scheiß Kofferraum ist auf. Und dann bin ich rausgesprintet. Dann habe ich erstmal den Kofferraum zugemacht und dann habe ich die Möglichkeit genutzt, mich quasi so ein bisschen aus dem Kommentatorenkämmerchen rauszusneaken, weil die Klimaanlage ist ausgefallen und das war es halt wie in einer Sauna. Und dann habe ich das so ein bisschen auch genutzt dann, um zu sagen, so, ich hole mir jetzt mal was zu trinken und einen Burger. Burger sind übrigens legendär gut. Also wenn ihr im Steelers, im Jackie Robinson Ballpark seid, dann holt euch da einen Burger. Die sind legit. Sagt man doch noch so, oder?
Ja,
kann man so.
Bestimmt.
Kann man so sagen, ja.
Finde ich, kann man immer sagen.
Okay.
Ist legit zu sagen, auf jeden Fall.
Okay. Sagen hier die Ü30er, Junge, unterhalten
Dankeschön,
sich über
Jugendsprache. Dankeschön, dass du mich noch mal die Ü30 reinpacke, allein dafür, ne?
Ja, klar.
Wie heißt das immer? Ich küsse dein Auge.
Ja.
Aber um noch ein bisschen dabei zu bleiben. Es ist ja schon so, dass dieser Sport dich ja schon die ganze Zeit immer, also er hat dich ja gepackt. Du bist ja Fan, du hast ja viel Freude daran. Wieder immer so nah ranzukommen, was macht das? Was löst das in dir aus?
Ja, ist schon cool. Also ich mag auch den Jackie Robinson Ballpark sehr gerne. Ist ja jetzt nicht so ein moderner Stadionkomplex, sag ich mal, wie es jetzt zum Beispiel in Regensburg ist. Sondern es ist ja noch ist alles so ein bisschen enger und ne, so zum Beispiel das Kommentatorenhäuschen, das hat der Kommentator komplett selber gebaut. Aus Spanplatten und weiß der Kuckuck was, ne? Ich möchte
das ist
jetzt,
echt sweet, ne?
Ja, das hat, ich möchte nicht sagen, dass das Stadion in Regensburg keinen Charakter hat. Das ist halt einfach anders und neuer. Und das in Hamburg, ne, da sind die Gemälde von Jackie Robinson, das hat alles so einen sehr eigenen Touch und so ein bisschen auch was von so ein bisschen Backyard Baseball, weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Ja. Das hat man selber gemacht, so ein bisschen, manchmal erinnert es mich so ein bisschen an The Sandlot, den Film, weißt du, wo die halt ihr Baseballfeld da einfach haben. Und ja, ich finde das cool mit dem Clubhaus und ich bin da echt sehr gerne und es ist alles ein schönes Erlebnis. Die Stimmung war gut, die Mainzer haben auch einige Fans mitgebracht, waren auch sehr lautstark. Es wurde am Ende nochmal spannend tatsächlich. Es ging 6-3 aus und am Ende im neunten Inning waren noch Bases loaded und zwei Outs. Die Hamburg Steelers haben es dann geschafft, den Sieg über die Bühne zu bringen. Und dann finde ich es auch cool, dann kommen die Kinder von den Spielern aufs Feld und tollen da noch rum und spielen rum. Und man kann selber auch aufs Feld gehen und ich habe dann sogar noch mit dem Bad Girl von den Hamburg Steelers, ich habe keinen Bad Boy, sondern Bad Girl, Shoutout Luna, ein bisschen Torwarttraining gemacht. Luna möchte nämlich Fußballprofi werden und ich wurde dann eingespannt für Torwarttraining und muss auch an der Stelle sagen, ihr habt echt Talent, also schnallt euch an, in 10 Jahren gibt's eine neue deutsche Nationaltorhüterin.
Ach, ey, weißt du, ich mag an der Geschichte und das ist das Schöne, am Ende des Tages bist du dahin und gehst als der Promi da durch, der den First Pitch macht, aber irgendwie wird man Teil davon. Ich habe auch die letzten Wochen gemerkt und wir sind hier beide Steelers und wir sind beide Hamburg verbunden, das muss man an der Stelle vielleicht betonen und das gilt auch für jede andere Ecke. Aber ich mag die Art und Weise, wie hier so, ich nenne es mal kulturell, so überall, also das hat eine schöne Dynamik und eine schöne Kit. Das ist irgendwas, was mich auch diese Saison vor allen Dingen wieder mehr zu den Steelers bringt. Ich habe das die letzten Jahre immer zeitlich nicht so hingekriegt und ich ärgere mich heute, dass ich es zeitlich nicht hingekriegt habe, weil es einfach schön ist. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn wir uns, keine Ahnung, ein kleines bisschen die Saison gerade angucken, wo sie stehen, wie es passiert, Ich war jetzt auch ein, zwei Mal in Regensburg, hab das angeguckt. Du hast da ja auch gelebt. Wir haben das auch beide schon gesehen. Das ist schon auch nochmal Professionalitätslevel, nochmal ein kleines bisschen anders. Das ist das große, krasse Stadion. Hat auch nur nämlich wunderbare Energie. So, das macht wahnsinnig Spaß, da zu gucken. Dementsprechend beide auch in der Meisterschaft weit oben. Ne? Bonn, die Übermannschaft gerade, was ganz interessant ist. Also wir reden hier von kleinen Nuancen zueinander. Aber Tabellenführer in der Interleague-Runde gerade, die Heidenheim-Heimköpfe, aber genau wie Regensburg nur ein Spiel dahinter. Das wird noch eine richtig, richtig spannende Saison. Ne? Also da wird sicherlich noch einiges passieren, weil sie sich gegenseitig überall immer so ein paar Siege wegnehmen. Ne? Dieses Wochenende hat Bonn zu Hause gegen Heidenheim das erste Spiel verloren knapp, das zweite hauen sie 13-3 weg. Und Regensburg tut sich in Paderborn so ein bisschen schwer, Hamburg schlicht Mainz. Und jetzt am nächsten Wochenende, je nachdem, wenn ihr das hört, wird das hier auch schon überfällig sein, aber ich gehe davon aus, dass ihr nah dran seid, gibt's mit Regensburg-Bonn gleich den nächsten Knaller und Heidenheim gegen die Steelers wird für die Steelers mit der langen Anreise auch nicht einfach. Und so weiter und so fort. Durch diese Interleague sind sie halt gerade, hängen sie alle arg aufeinander, um dann halt die Playoffs damit auszuspielen. Was schon auch von den Positionen her, glaube ich, ganz wild wird. Paderborn mit dran, Mainz ein bisschen abfallend in der Interleague. Dafür sind in den beiden Wildcard-Races im Norden die Cologne Cardinals auf weiter Flur und im Süden battlen sich ein bisschen Stuttgart und die Gauteng Indians um die Pole Position. Schön ist, und das ist so der kleine Überblick darüber, bei jedem dieser Standorte mal mehr, mal weniger. Das haben wir erlebt, das haben wir gehört. Das ist das, was du überall so gespielt bekommst. Entstehen oder sind es so herrliche Communities, wo Baseball, wollen wir es so romantisch sagen, so ein bisschen ehrlich und wirklich auch lokal Community-mäßig ist?
Ja, stimme ich dir zu. 100%.
Ich bin auch gespannt. Ich hab auch mal Bock. Ich war noch nicht in Paderborn, da will ich hin. So, wir haben da ein bisschen vor. Bonn steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Die Playoffs kommen. Hast du einen Blick? Also wir haben ja beide, glaube ich, muss man mal ehrlich gestehen, wir haben so mit Holger an unserer Seite jemanden, der sich hier sehr gut auskennt. Aber hast du ein bisschen Hoffnung für die Steelers?
Auf jeden Fall. Also die haben es jetzt gut gemacht gegen Mainz. Mainz ist keine schlechte Mannschaft. Jetzt wird man sehen, gegen die Heideköpfe, wie sie performen, ob sie da vielleicht auch ein Spiel klauen können. Im Endeffekt geht's ja jetzt nur um die Platzierung, wie du dann in die Playoffs reinkommst, ne? Ob du erst zwei Heimspiele hast oder eben erst zwei Auswärtsspiele, weil das ist dann für alle, die es nicht wissen, in den Playoffs dann wird Best of Five gespielt und die ersten zwei Spiele hat das besser gesetzte Team zu Hause und dann gibt's drei Auswärtsspiele bei dem schlechter gesetzten Team. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen taktieren, ne? Klar, also es wird beides sein Vor- und Nachteil, glaube ich. Und das ist im Endeffekt jetzt halt die Interleague und ich find's auch gut, weil sich die Mannschaften jetzt so ein bisschen besser auch schon kennenlernen können und auch gegenseitig ein Gefühl dafür bekommen können. Okay, glaube ich, gibt's so, was ich mitbekommen habe, auch gerne mal die Diskussion zwischen Norden und Süden. Ah ja, da die sind ja aber doch gar nicht so gut wie die Gleichplatzierten im Süden und da. So, jetzt können sie sich mal schön vergleichen und haben auch einiges an Spiele und da finde ich gut, dass diese Interleague eingeführt wurde, weil man eben ja, es sind ja auch geile Partien jetzt. Also du hast ja gerade gesagt, Heidenheim gegen Hamburg, Regensburg gegen Bonn, da knallt's. Also ich will jetzt auch Mainz gegen Paderborn nicht kleinreden, aber das sind ja schon zwei Knallerspiele im Endeffekt. Zwei gegen vier und eins gegen drei. Also das sind jetzt gerade die besten vier Mannschaften in Deutschland.
Ja, ich wollte gerade sagen, sogar 1 gegen 2 und 3 gegen 4, ne? Also und 5 gegen 6. Es knallt richtig an diesem Wochenende. Und das Spannende daran ist genau das, weil das habe ich auch gelernt jetzt. Und ich glaube, das ist auch das, was an irgendeiner Stelle vielleicht auch die Stärke dieser Liga ist. Da sind klar Teams am Ende wird eins Meister werden und dann wahrscheinlich auch verdient, weil sie die stärkste Truppe haben. Aber ein Catcher ist nicht da, ein Pitcher fällt aus, eine Kleinigkeit kann sofort die ganze Energie des Spiels verändern auf dem Niveau, auf dem es unterwegs ist. Ich habe das, als ich Hamburg und Köln geguckt habe, die beiden Male, hast du richtig gemerkt, und auch als ich bei den Opener Regensburg gegen Heidenheim geguckt habe, weiß ich noch, mein allererstes Spiel diese Saison ist der Opener Regensburg gegen Heidenheim, und Regensburg macht sich irgendwie, glaube ich, verletzt sich, glaube ich, der Pitcher oder irgendein Catcher, ich weiß es gar nicht mehr genau, und alle im Stadion waren so, okay, ja, dann wird das nichts heute. Das fand ich schon ziemlich krass. So, ich freue mich aber auf die Playoffs. Ich habe Bock drauf. Ich habe irgendwie, natürlich, ja, liebe Leute, es tut uns ja leid, die sind ein bisschen beide mit Hamburg Lokalkolorit.
Wir versuchen neutral zu bleiben, aber ich glaube, es wäre unauthentisch, wenn wir es verbergen würden, dass wir einen kleinen Fable haben.
Ja, das ist keine Frage. Hast du eigentlich mal Jugendnationalmannschaft gespielt?
Fußball oder Baseball?
Ja.
Nee, nie. Das Einzige war tatsächlich von Oktober 2016 bis Juni 2017 deutsche U21. Das waren die einzigen, weiß nicht, 8 Monate. Die waren dann aber sehr erfolgreich.
Wie hast du das Gefühl, oder wie war das Gefühl, die Nationalhymne zu hören?
Nice, war auch cool, so wie sagt man denn, den Adler auf der Brust
den
zu
Adler
haben.
Adler auf der Brust, ja.
Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ich habe es erst nicht gecheckt.
Easy, musst du auch gar nicht.
Ich habe auch die Überleitung. Ich habe auch tatsächlich am Montag Infield-Training mit dem deutschen U12-Europameister gemacht.
Denn das ist die Überleitung. Wir wollen heute mal noch mal ein kleines bisschen darauf hinweisen und damit auch liebe Grüße an Holger, der uns da so ein kleines bisschen informiert hat. Man muss mal sagen, ich habe die Fotos gesehen, es ist schon krass, wie Jugendbaseball gefördert wird. Ne? Das sind alles diese Jugendnational-Nachwuchsteams, die von der DBA, der Deutschen Basketballakademie in Paderborn geführt werden. George Bull, den wir hier bereits ja auch als Gast in unserem Podcast hatten, ist der Kandidat, der dort quasi hauptverantwortlich dafür ist. Und die sammeln Erfolge, ne? Vergangenes Jahr die U15 Europameister geworden. Dieses Jahr nehmen sie an der WM Mexiko teil. Das ist schon das eine. Jetzt hat's aber die U12 Nationalmannschaft gemacht im Finale der Europameisterschaft gegen Frankreich. 6-4. Gegen Titelverteidiger Tschechien und haben den Titel geholt. Und das ist für den Manager Dominik Bruder bereits der 4. EM-Titel bei der U12. Und weißt du, ich glaube der 5. insgesamt, weißt du, was ich daran so krass finde? Dass diese Truppe, also in dem jungen Alter, und wenn du die Bilder dir angeguckt hast, ich weiß nicht, ich glaube, die habe ich dir nicht geschickt, die schicke ich dir nochmal rüber, weil das ist echt schön. Du siehst den Kids, ich habe dir jetzt mal das aufs Handy geschickt, du siehst den Kids den Stolz an. Und auf der anderen Seite ist es auch geil, wie die selbst die 12-Jährigen da so auftreten, als wären sie kurz davor, MLB-Profi zu werden.
Ich hoffe, und sie werden es. Ganz
ja,
viele
und der entscheidende Faktor ist genau, das Training, darauf will ich mich hinaus, das Training ist gerade so krass. Also ich sag mal so, der junge Julian Pollersbeck ist Fußballprofi geworden, auch weil er in der Region, wo er gewesen ist, das wahrscheinlich die einzige Option war. Oder ja offensichtlich, was wir gelernt haben, bis heute sportlich hochtalentiert ist. Jetzt stell dir mal vor, Young Jay hätte mit 11, 12 Jahren auch die Möglichkeit gehabt, in dieser Nationalmannschaft aufzulaufen. Ich würde die steile These behaupten, das hätte mit der Fußballkarriere eng werden können, wenn du solche Baseballoptionen gekriegt hättest, wie die sie da gerade haben, ne?
Ich denke schon, ja. Also ich habe auch schon mal gesagt, ich wäre sehr gern schon in jungen Jahren Baseballspieler geworden.
Und dann guck dir mal an, wie die trainieren. Und guck dir mal an, was da für Möglichkeiten sind. Das ist das Faszinierende. Ich habe da auch in der Vergangenheit, jetzt seitdem wir die Saison ein bisschen näher dran sind, auch schon das eine oder andere Gespräch darüber geführt, mich mal ein bisschen versucht zu informieren. Weil es ja schon, und das kann ich auch The Walk-Up, unser Videoformat empfehlen, so für die Leute ja schon ein großer Sprung ist. Die Option ist da, es wird gut trainiert in der Jugend. Vielleicht wirst du gut genug trainiert sogar durch diese Internationalität und du kannst dir ja da auch so ein kleines bisschen wirklich aufgrund des Systems ja auch diese Qualität heranziehen und auch wirklich internationalem Niveau trainieren, um dann für den Punkt vorbereitet zu sein und dann in irgendeine Situation zu kommen, dass du vielleicht in irgendein Team kommst. Wenn das aber nicht klappt, dann ist der Downstep ja relativ groß, weil dann das Niveau in Deutschland eben noch nicht ganz so hoch ist. Aber, Und das ist der Blick. Du bist jetzt jemand, der geht schon lange durch den Sport. Du weißt, wie das ist. Das Niveau, das da gerade rantrainiert wird, Jahrgang für Jahrgang und Titel für Titel, das muss doch einfach sich auch mittelfristig auf die Qualität der ganzen Liga auswirken, oder?
Ich hoffe es doch. Also ich habe mich ja auch ein bisschen mit ein paar Leuten unterhalten und ich glaube, dass so ein bisschen der Übergang, dass man daran noch, glaube ich, arbeiten muss, ein Übergang, glaube ich, von Jugend in Erwachsenenbereich, so wie ich das wahrgenommen oder aufgenommen habe. Das ist jetzt nicht meine Meinung, ich gebe nur das wieder, was mir erzählt wurde und so, wie ich das verstanden habe. Da bin ich aber jetzt auch definitiv zu weit weg, um da eine klare Einschätzung geben zu können, was da gemacht werden muss. Vom Gefühl her glaube ich, dass man vielleicht da noch internationaler die Jungs dann auch reinschicken müsste in den Vergleich. Ne? Du hast ja dann schon auch die Dominikaner, die ganzen lateinamerikanischen Nationalitäten und die Amis, die halt doch, glaube ich, nochmal andere Möglichkeiten haben. Und ich glaube, dass die Jungs, so wie George, das macht ja in der Dominikanischen Republik, dass da die Deutschen sich früher noch vielleicht an das Niveau schon gewöhnen. Und das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, ne? Wie du dein Kind halt durch die Welt schicken kannst und finanziell unterstützen kannst. Ich glaube, dass da sich bestimmt auch noch was tun müsste, dass man da mehr Support bekommt von, keine Ahnung, wer muss das denn machen? Der Bund und keine Ahnung was, dass man da halt mehr, ja, man sieht es im Basketball, man sieht es im American Football, auch im Eishockey, dass schon viele Deutsche, wir haben viele talentierte Sportler. So ist es
ich
nicht.
Ich glaube, das System wird, was das angeht, immer durchlässiger. Es gibt auch, wie du schon, wenn du beim Basketball kurz sprichst, ja auch schon noch nicht nur eine Weltmeistertruppe, sondern halt auch darunter in den Jugendbereichen genauso Titel mittlerweile. Das heißt, es ist nicht one show of vier NBA-Spieler, die gerade den deutschen Basketball halten, sondern da kommen Leute nach. Und wenn du dann auf das guckst, was hier im Baseball sich anbraut, mit der U12 Europameister, die U15 spielt bei der WM mit, die U18 feiert auch Erfolge bei der Europameisterschaft. So, Deutschland scheint in der Lage zu sein, sich allein sportlich auf der Ebene zu einer Baseball-Nation hochzuarbeiten. Und irgendwie, finde ich, sage ich ehrlich, fühlt sich das schön an in der Konstellation, in der wir hier jetzt gerade so sind, weißt du?
Ja, total.
Wir sind, glaube ich, im richtigen Moment mit dabei, um eine Geschichte zu erzählen. Da freue ich mich persönlich drüber.
Ja, finde ich auch total cool. Also ich glaube, dass es so für den nächsten Step vielleicht wichtig wäre, dass man sich mit der Nationalmannschaft mal für den World Baseball Classic qualifiziert, damit man da auch nochmal andere Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht auch anders supported wird von den gewissen Verbänden oder Institutionen, die halt dafür zuständig sind, dass eine Sportrubrik dann auch bezuschusst wird, damit man das halt einfach fördern kann, damit die Sportart erfolgreicher sein kann und sich besser etablieren kann, damit man die DBL attraktiver machen kann für Spieler aus dem Ausland. Damit da dann eben auch die Spieler, die in Deutschland ranwachsen, nicht unbedingt ins Ausland gehen müssen, um ein höheres Niveau zu spielen. Oder, na klar, natürlich, ich glaube, es gibt kein besseres Niveau für einen jungen Spieler als College Baseball oder dann Minor League Baseball, weil die haben dann einfach die besten Niveaus, jetzt abgesehen von der MLB. Aber dieses Gap zu schließen, ich glaube, weil wir gerade den Vergleich im Basketball auch hatten, ich glaube zum Beispiel die europäischen Basketballligen, die Top-Ligen, schließen den Gap zur NBA. Das sieht man ja auch in den Turnieren, in den Weltmeisterschaften, bei Olympia. Man sieht, wer alles MVP geworden ist in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Also normalerweise hätte es die letzten 6 Jahre Nikola Jokic werden müssen. Aber da, glaube ich, ist wichtig anzusetzen, damit die Jungs dann, die U12, die U15 und jetzt auch schon ein bisschen die U18 und alles, was noch kommt, darunter einen besseren Anschluss finden, weil das ist halt im ja, ich kann es nur aus dem Fußball erzählen, je früher du mit Älteren spielst oder mit Besseren, desto schneller gleichst du dich dem Niveau an. Und wenn natürlich deine Liga oder da in der Region, wo du dich bewegst, schon ein höheres Niveau hat, dann hast du natürlich nicht mehr so eine hohe, musst du dich nicht mehr so viel anpassen. Und glaube ich, dann ist es auch leichter, dass die Amis in der MLB mehr Spieler rüberholen, egal ob aufs College, dass du ein Vollstipendium kriegst und dich da dann weiterentwickeln kannst oder halt gedraftet wirst, nicht erst spät, sondern halt schon viel früher, weil die wissen, ja okay, die haben schon ein gewisses Niveau, wir müssen die nicht mehr so doll entwickeln. Weil jetzt Deutsche in der NBA werden in der ersten Runde gedraftet, als wär's, ne?
Wir sind da dran, ne? Und ich bin, wie schon gesagt, auch am Baseball sind wir dabei, ne? Es gehen jedes Jahr einige rüber in die Colleges und machen ja auch im Baseball langsam auf sich aufmerksam. Das wird kommen.
Mein Gefühl sagt mir, dass es halt noch mehr unterstützt werden müsste von, weiß ich nicht, von, wie sagt man denn, von den einzelnen Bundesländern oder von irgendwelchen, keine Ahnung, gut, unser Land hat genug andere Probleme, aber es gibt ja zig andere Sportarten, die genauso bezuschusst werden. Jetzt ist Baseball olympisch. Deswegen glaube ich, wäre es auch wichtig, wenn man sich für den WBC qualifiziert, dass da eben auch, weiß ich nicht, Politiker oder weiß der Kuckuck, wer da bezuschussen muss und wer da alles sein Go geben muss, dass man das halt einfach besser macht und zugänglicher macht und mehr pushen kann, damit die Jungs mehr trainieren können, besser werden können, nach Amerika gehen können, mehr reisen können, mehr EMs, WMs spielen können oder internationale Turniere einfach, um den Vergleich besser zu sehen. Darum geht's ja in der Jugend vor allem, dass die Entwicklung gefördert wird, dass nicht nur die 1-2, die jetzt wirklich outstanding Supertalente sind, gefördert werden, sondern dass man mehr fördern kann. Weil es gibt auch Nachzöglinge. Ich war selber ein Nachzögling, weil aufgrund der körperlichen Konstitution bin ich erst mit 19 nochmal 5, 6, 7, 8 Zentimeter gewachsen. Und so geht's ja vielen Kindern, die mit 12 oder 13 noch totale Bodenstangen sind, während andere schon viel weiter sind.
Ja, es ist, ey, ich find's spannend. Ich glaube, ehrlicherweise, wir haben hier eine Reise angefangen. Wir sind hier in unserem Format, das heißt dieses Podcast-Format, die Socials, die wir machen. Es wird über diesen Weg von jungen Spielern aufs College, übrigens von Holger, auch demnächst auf der Innings-Plattform wieder einen Artikel geben. Schon mal ein kleiner Cliffhanger dafür, könnt ihr euch lesen, dann einlesen. Wir sind hier in einer sehr, sehr spannenden Phase. Also es gibt, ich habe das gelernt, die Steelers haben hier tausendstes Spiel gespielt. Das heißt, es gibt Baseball in diesem Land schon so lange an diesen Orten. Und trotzdem fühlt sich's gerade an wie Momentum, auch in der Geschichte, dass wir jetzt hier reingehen und mal ein kleines bisschen mehr mitrödeln. Und dieses Format, das wir machen, ist für euch da draußen, wenn ihr Teil der Baseball-Community seid, und da gibt es ja auch einige, die zuhören, habe ich das Gefühl, fair. Vielleicht geben wir euch keine großen Mehrwerte, vielleicht geben wir nur unseren Blickwinkel, aber wir wollen ja vor allen Dingen Leuten, die nicht nah dran sind, ein kleines Gefühl dafür geben, dass sie mal reinhören können, was an diesem Sport eigentlich so geil ist und warum wir beide als Typen gerne bereit dafür stehen, euch darüber mehr Geschichten zu erzählen. Und das werden wir weiter machen. In 2 Wochen ist wieder Storytime. Mal gucken, was wir uns da als Thema vornehmen. Geht auf Innings, die Website auf innings.de und guckt euch die Artikel an. Irgendeins dieser Themen wird kommen. Ich kann dir übrigens nochmal Feedback geben. Deine Filmliste ist überragend gut angekommen, ne? Viel diskutiert. Das war geil. Es
freut mich, dass ich da keinen Scheiß gebaut habe. Die Community nicht denkt so, was ist das denn für ein Vogel?
Nee, das Lied kam sehr gut an und ich sag dir, ich habe mir das alles schon runtergeladen, beziehungsweise auch erworben, damit ich im Urlaub ein bisschen was gucken kann.
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja jetzt Zeit.
Werde ich machen. Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich guck Filme. Du gehst mal wieder zum Baseball, spielst ein bisschen, machst ein bisschen fit.
Nächstes, jetzt nicht kommendes, sondern das Wochenende drauf ist wieder Heimspiel von den Steelers.
Gehst du hin, ne?
Wenn ich da noch in Hamburg bin, dann gehe ich da hin, auf jeden Fall. Kommt vorbei, kommen alle vorbei, die ihr hier die Möglichkeit habt. Ich glaube, gegen wen spielen die? Begegnungen, warte, ich kann es hier gucken. Regensburg, nee, Heidenheim, genau.
Steelers. Regensburg.
Ja! Regensburg. Nord gegen Süd, mein alter Wohnort.
Du wolltest nicht Heimat sagen. Mein alter Wohnort gegen deinen neuen Wohnort.
Mein alter Wohnort gegen meine zweite Heimat.
Denn Heimat ist da, wo man es fühlt.
Genau. Das ist super. Also da Regensburg, Hamburg, ich glaube, da ist auch, es ist schon ein Nord-Süd-Derby irgendwie so ein bisschen. Also habe ich jetzt mitbekommen. Habe ich jetzt mitbekommen, da kann man ja schon mal ein bisschen jetzt ein bisschen pfeffern. Also das ist, glaube ich, die schon eine kleine Rivalität, habe ich dann zumindest ein bisschen rausgehört. Da freue ich mich auf jeden Fall und wenn ich werde ich auf jeden Fall beide gucken, wenn ich da bin. Und da freuen wir uns. Super, sind wir auch im Podcast involviert. Wir sind eher die Steelers-Seite, die Holger und Co. sind eher die Regensburg-Seite. Also können wir auch gucken, je nachdem, wer gewinnt. Die Verlierer müssen ein Essen ausgeben dann.
Ja, wir flexen ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe, wenn es soweit ist. Das war Base on Balls. The Count. Nächste Woche wieder The Culture. In 2 Wochen. Bis dann. Macht's gut. Danke. Young Jay.
P.
Tschüss.
Ciao. A narrative by Keats Noir.